Hallo und herzlich willkommen zur WEC Magazin Podcast, Folge 10. Ich bin David, mit mir heute wieder ist Tobias. Hi Tobias, wie geht's dir?
Hey David, gut, gut.
Gut, es freut mich zu hören. Wir haben, es ist ja mittlerweile schon 2 Wochen nach dem Rennen in Silverstone, aber da gibt es einiges zu besprechen von der ersten Runde der WEC 2019-2020. Vielleicht können wir mal ganz kurz über die Ergebnisse mal so eine Erfrischung, so einen Rückblick machen, wer gewonnen hat und die Klassensiege und so vielleicht.
Ich denke, das ist ein guter Einstieg. Ja. Lass uns mal ganz oben anfangen.
Genau. Also in der LMP1 gewann der Toyota mit der Nummer 7, Conway Kobayashi Lopez. Aber das war ganz ziemlich knappes Ding mit dem Schwesterauto, Nummer 8 Toyota in der zweiten Position, Buemi, Nakajima und Hartley. Und dritter wurde der Rebellion von Baton de Rani Duval. Das ist aber nicht das Full-Season-Auto, also das war das Gastauto in Silverstone. Dann Klassensiege LMP2 war überraschend Cool Racing mit Nico Lapierre und Antonin Borga mit der Nummer 42. LMP GTE Pro gewann der Porsche mit der Nummer 91 von Jimmy Bruni und Richard Leeds. Und in GTM gewann der Ferrari mit der Nummer 83 AF Corse mit François Perrodo, Emmanuel Koller und Niklas Nielsen. Ich muss leider zugeben, dass ich das Rennen nicht geguckt habe. Nur die später am Abend dann als quasi Relive, aber nicht ganz. Du hast aber das Rennen geguckt, so wie ich das verstanden habe.
Ich habe es in voller Länge geguckt und ich muss ehrlich gestehen, du hast nicht wirklich viel verpasst. Also es war ein klassisches Silverstone-Rennen, wenn ich das so sagen darf. Ein paar Überholmanöver, wenig Unfälle, relativ wenig wilde Attacken. Wetter war ein bisschen spannend, aber ich glaube, sonst war es relativ unspektakulär. Also da hat man schon bessere Rennen gesehen. Aber als Saisoneinstand, denke ich, war es okay. Gerade das 4-Stunden-Format hat sich auch bezahlt gemacht, weil wären es 6 Stunden gewesen, hätte ich es, glaube ich, auch nicht durchgehalten. Aber 4 Stunden war es okay.
Was hat es dann das Rennen so vom Charakter? Ich meine, wir haben jetzt, wie du gerade gesagt hast, 4 Stunden. Das ist so typisch für LMS oder sowas in der Art. Oder längere Blancpain-Rennen ist um die 4 Stunden.
Das ist das Lustige. Also für mich war es vom Charakter her wie ein klassisches WEC-Rennen. Also es hat sich nicht angefühlt wie so ein wildes LMS-Rennen, wo die ganze Zeit Kämpfe sind ohne Ende. Es war aber auch nicht so ein typisches GT-Rennen, wo du ein bisschen mehr Spannungsphasen und Ruhephasen drin hast. Es war so wie man das 6-Stunden-Rennen vom letzten Saison kannte. Also es würde die Superseason einfach weitergehen und irgendwo gab es keinen Break, so fühlte es sich an vom Faktor her.
Ja, okay, na das ist, na gut. Ich meine, 4 Stunden ist sicherlich halt eine neue Sache für die WEC und finde es cool, dass die da was anderes ausprobieren, mal sehen. Ich weiß nicht genau, wie es den Teams gefallen hatte oder sowas, aber auf jeden Fall interessanter Einstieg in die Saison.
Also ich habe Feedback von unserem Fotografen Ton bekommen. Er hat es ganz cool empfunden, dass er nicht so spät nach Hause fahren musste.
Nee, ich glaube, weil er dann eher in den Pub gehen konnte.
Ja, yeah, genau.
Ja gut, wir haben es auch im letzten Podcast oder vorletzten Podcast mal erwähnt, dass wir oder teilen uns die Meinung, dass wir nicht große Fans von der Strecke da sind. So tiefgründig müssen wir nicht wieder da eingehen, aber ja, ich meine, das ist eine schnelle Strecke, traditionell und ja, quasi Heimat von britischem Motorsport, aber ich finde es immer so ein bisschen, ich mag, um nicht gefährlich zu werden, aber ich mag Nähe in Strecken. Ich mag, dass das wirklich, dass so Fehler bestraft werden oder wenn Überholmanöver passieren, dass da wirklich Risiken eingegangen werden müssen. Und das ist irgendwie in Silverstone nicht der Fall. Aber sowas, was ich gesehen habe, ja.
Um mich mal in Deutschland unbeliebt zu machen, so wie du es letztens mit Silverstone getan hast, ich habe dasselbe Problem auch mit dem Nürburgring. Also das ist zwar eine schöne Strecke, aber sie ist für mich halt nicht mehr als nur, also sie ist nett. Jetzt würde mich jeder Nürburgring-Fan lünden, aber es ist halt so, es gibt so Strecken, die sind einfach von ihrer Charakteristik für eine bestimmte Rennserie zugeschnitten und da funktioniert das ganz wunderbar. Und für alles andere fehlt dort irgendwie so ein bisschen die Leidenschaft oder die Spannung. Ich weiß nicht, was es ist. Also die Strecke kann sonst wie toll sein. Beim Nürburgring merkst du halt, das ist so die VLN funktioniert dort, glaube ich, ganz wunderbar, auch wegen der Nordschleife. Aber in Silverstone ist es halt die Formel 1, ne? Das ist eine klassische Formel 1-Strecke. Ah.
Ja, oder MotoGP funktioniert da auch ein und frei, meiner Meinung nach, weil ja viel Platz für die Kämpfe gibt und ja, die Motorräder haben sehr viel Platz, um da eine Position zu wechseln und so. Ja, aber ja, sei es drum, es ist wow, es ist immer wieder permanenter Platz, hat einen permanenten Platz im Kalender und das ist auch gut so, dass die britischen Fans was von der WEC mitbekommen. Die sind auch eine der treuesten Fangruppen, sagen wir mal jetzt, in der Welt. Die pilgern ja jedes Jahr nach Le Mans und die dürfen auch ein bisschen Le Mans-Feeling nach Hause spüren. Das finde ich schon okay.
Das ist, denke ich, genau der Punkt. Ja. Die Briten sind da irgendwo treuer, was die Serie betrifft. Es muss nicht immer ein britischer Fahrer dabei sein, die gehen trotzdem hin. Wenn du das in Deutschland hast, dann ist das so, es gibt kein deutsches Team, Porsche fährt nicht mit, nö, ich gehe da nicht hin. Das ist bei vielen halt wirklich so diese Hype-Momente. Und da kann ich schon verstehen, worum es drin ist. Und das ist so völlig in Ordnung.
Ja, wenn man jetzt die Ergebnisse anguckt, da sieht man gleich oben Toyota 1-2. War das wirklich so eine klare Sache für Sie oder gab es da ein bisschen
Also
Spannung vielleicht in
es
der?
war klar, aber nicht mehr so dominant. Also die Dominanz ist ein bisschen weniger geworden. Die Rundenzeiten sind enger geworden. Man hat das schon gemerkt. Also da ist irgendwo zwischen dem Drittplatzierten und dem Zweitplatzierten war noch irgendwo 1 Minute 30 Distanz. Da waren wir letzte Saison bei mehreren Runden Rückstand. Das hat sich schon verbessert. Aber das ist halt immer noch so dieses kleine Hybridpuffer, wo du einfach merkst, die Technologien sind anders und das wird sich nur mit Zusatzgewichten ändern. Also das werden wir dann in Fuji wirklich sehen, was bringt diese Anpassung im Regelwerk.
Ja, dabei ist dann die Reinheit von der Klasse leider ein bisschen weg, weil es eben verschoben wird durch diese Gewichtsänderungen und so. Aber man muss auch dazu sagen, die neuen, oder ich weiß, die Rebellion ist jetzt nicht mehr so neu, aber die sind letztes Jahr erst in die Klasse gekommen mit diesem Auto. Die waren ja vorher in LMP2 und dann vor dieser Saison waren sie ja LMP1 Privatmannschaft und alles. Die haben jetzt ein oder eigentlich zwei ganze Jahre, also zwei Kalenderjahre haben sie jetzt mit den Autos gehabt und ich meine, sie haben wirklich da ein bisschen was gefunden, was, wenn es darum geht, halt Pace mit Reliability zu paaren, also diese zwei Schlüsselelemente in jedem Auto, in jedem Rennteam. Ich finde, die Privatmannschaften waren da wirklich ziemlich gut dabei.
Also muss ich auch sagen, Rebellion dafür, dass sie quasi mit angezogener Handbremse unterwegs sind in dieser Saison, waren sie wirklich schnell unterwegs, waren relativ sicher unterwegs, hatten noch keine großen technischen Probleme. Man hat gemerkt, dass irgendwo das Team so ein bisschen von der Manpower reduziert wurde, weil sie halt auch nebenbei irgendwas Hypercar-artiges vorbereiten. Das ist ja kein großes Geheimnis. Aber dafür waren sie echt gut unterwegs. Anders habe ich es persönlich empfunden bei Ginetta. Klar, es war der erste Auftritt, wenn man das so will. Das Team ist neu, die müssen mit dem Auto erst so ein bisschen klarkommen, auch wenn es irgendwo ein werksnahes Team ist. Aber also ich weiß nicht, das war so ein bisschen für den Einstand und dann auch noch in Großbritannien war es so ein bisschen, weiß nicht, man hätte sich irgendwie mehr Stabilität gewünscht, aber vielleicht ist es auch zu viel verlangt, weiß es nicht.
Ja, ich meine, das war jetzt, wir können ja, die waren ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren, also ich meine, letzte Saison waren sie dabei und haben ein Rennen mitgemacht, richtig? Oder
Sie waren beim
nee, die waren
Prolog
in
dabei.
Spa, ein Prolog, genau, in Spa freies Training und dann nicht mehr.
Genau, richtig. Aber das war halt auch ein anderes Team. Das war das ehemalige Manor-Team,
Ja,
was da im Untergrund saß.
genau.
Und jetzt hast du ja das
Ginette
Team
jetzt.
LNT. Das ist ja auch wieder eine andere Basis. Also ich kann das schon verstehen, dass sie ihre
Genau.
Zeit brauchen. Das Problem ist halt nur, jede Wette, es kommt dann zum Hypercar-Season, irgendwo eine Hypercar-Variante von dem Auto, was dann doch wieder ein bisschen anders ist. Und dann geht die Erfahrung verloren. Dann frage ich mich, bringt es denn dann wirklich so viel, wenn ihr euch jetzt diese Saison so blamiert und dann irgendwo vielleicht die Fans ein bisschen verkrault, weiß ich nicht.
Ja, ich muss dazu sagen, dadurch, dass das Auto von Rebellion nicht das Full-Season-Auto war, haben die Jungs vom Auto mit der Nummer 5, also das Ginetta-Auto, haben die Punkte für den dritten Platz bekommen. Und Rebellion da mit dem Full-Season-Auto da im vierten Platz, was Full-Season-Entries angeht. Also die führen schon mal vor Rebellion in der Meisterschaft. Das ist schon mal als Anfang von sagen wir mal, null oder praktisch null. Vielleicht können sie davon was nehmen und was darauf aufbauen. Jetzt nach vorne zu schauen, ich meine, das ist ein britisches Team und Silverstone ist eine bekannte Strecke für sie. Jetzt geht es aber wirklich weit weg nach Fuji, nach Shanghai und nach Bahrain und dann weiter nach Interlagos und Sebring. Es gibt jetzt erstmal Neuland für die nächsten 5 Rennen und dann kommen sie wieder nach Spa und die Saison ist fast rum. Also das ist auf jeden Fall eine sehr steile Kurve, die sie zu bewältigen haben, finde ich. Und wenn das jetzt in die Hose gegangen wäre, komplett mit beiden Autos irgendwie ausgefallen, dann wäre das wirklich, denke ich, sehr schlecht für das Team. Aber wenigstens haben sie was, worauf sie aufbauen können.
Was man halt gemerkt hat, das Team, die Fahrer, das Auto, diese Kombination, die muss halt wirklich noch zusammenwachsen. Also es gab teilweise so ein paar Probleme und Fehler im Rennen, das beim eingespielten Team so nicht, glaube ich, nicht mehr vorkommt. Und man hat auch gemerkt, es fehlte so ein bisschen der Topspeed. Also immer wieder, wenn sie versucht haben, nach vorne zu gehen, fehlte am Ende irgendwo so ein kleines bisschen Geschwindigkeit, damit sie wirklich auf Augenhöhe mit dem Rebellion mitziehen konnten. Also der Rebellion war von der Leistung her und vom Team klar eine Stufe drüber. Aber ich bin echt gespannt, wie sie Fortschritte machen, gerade auf diesen unbekannten Strecken. Also das wird echt eine spannende Geschichte.
Einer von den, für mich einer der spannendsten Faktoren in der LMP1 ist, dass die drei Teams alle einen unterschiedlichen Motoren haben. Also wir haben jetzt von Toyota ja, Wax-Motor drin, wir haben bei Rebellion der Gibson-Motor und bei Ginetta das Aggregat von AER. Und ich finde es cool, dass mal da ein bisschen Konkurrenz gibt, dass nicht alles gleich ist, wie zum Beispiel in LMP2, das ist ja alles Gibson. Finde ich cool, freue mich, dass das weitergeht und ich auf jeden Fall
cool finde ich
meine britische Flagge weht sehr hoch für die Ginetta-Mannschaft.
Also cool finde ich es auf jeden Fall, aber ich denke, der AER-Motor ist genau der Knackpunkt, was man halt auch im Rennen gemerkt hat, weil ich weiß, bei Collis hatte denselben Motor gehabt und auch eins von den BR1-Autos, also ich weiß nicht, ob es SMP oder Dragonspeed war, einer von beiden hatte auch SMP, Quatsch. Entschuldige, AER-Motor. Und das ist halt genau immer der Punkt gewesen, wo das Auto sonst wie perfekt sein konnte, aber der AER-Motor ist halt nicht so gut wie der Gibson-Motor. Und das könnte dem Team vielleicht in dieser Saison zum Verhängnis werden. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen.
Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Aber es wird spannend, das zu erleben und zu erfahren. Lass uns mal einen Blick auf die LMP2-Klasse werfen, weil da gab es wirklich ein bisschen eine Überraschung, finde ich, mit dem Sieger.
Auf jeden Fall.
Cool Racing aus der Schweiz, soweit ich weiß. Sieg beim ersten Anlauf, ziemlich coole Sache. Das war jetzt kein gewollter Wortwitz, aber coole Sache.
Also ich war echt überrascht. Ich hatte mich am Anfang noch so ein bisschen in mein amüsiert. Was ist denn das für ein Name? Cool Racing. Wie kommt man denn auf so einen Namen? Und dann siehst du da ein Auto, was aussieht wie so ein eisblauer Mentholbonbon. Und die haben am Anfang gar nichts gemacht. Die waren einfach nur mitgefahren. Ich sag mal so typisch Schweiz. Die haben so ein bisschen kalkuliert, sich ein bisschen zurückgehalten, ein bisschen entspannt. Und dann haben sie gemerkt, oh, da vorne streiten sich zwei, wir ziehen jetzt mal vorbei. Und dann haben sie einfach den passenden Moment ausgenutzt, sind vorgefahren, haben die Spitze gehalten. Die haben sich nicht mal wirklich die Finger so richtig schmutzig machen müssen. Die waren einfach da und haben gewonnen. Also tief beeindruckt von diesem Team, wie die das so halten konnten. Ja,
ja und dazu müssen wir auch sagen, dass die gleich beim ersten Rennen auch eine ziemlich große Schwierigkeiten zu überwältigen hatten. Und zwar ein Fahrer ist bei denen ausgefallen, weil er am Vortag beim ELMS-Rennen einen riesen Unfall hatte. Also es ist wirklich ziemlich schlimm anzugucken. Das war so ein, ich weiß nicht, ich glaube, das war das Auto von United Autospots oder das war in einem anderen Unfall beteiligt. Auf jeden Fall, am Vortag ging es ab im LMS-Rennen. Das war in der Kurve, da stand ein Auto komplett still und das Auto von Q-Racing ist da reingefahren und der Alexandre Coigny musste ins Krankenhaus, glaube ich, aber dem geht's gut. Also das ist beste Nachrichten, aber der durfte dann am Sonntag nicht mitfahren. Da waren sie also für die 4 Stunden nur zu zweit. Ja, das ist ziemlich cool, dass die dann trotzdem das Ding irgendwie durchgezogen haben.
Das erklärt doch den Namen, ne? Cool Racing, so oft wir jetzt schon cool benutzt haben.
Ja. Ja, eben, bleib cool, wir schaffen das. Ich meine, Antonin Borger ist für uns ein neuer Name, aber Nicolas Lapierre, den kennt jeder WEC-Fan, der ist auch, glaube ich, zweimal LMP2 Meister, Fahrermeister geworden.
Wenn nicht sogar schon mehr. Der Typ hat ja gefühlt alles gewonnen, was irgendwo so ein bisschen machbar ist. Also
alles vorher für Toyota gefahren, auch damals von Peugeot sehr hochgehalten und wollte eigentlich auch, oder ja, wäre mit Sicherheit auch Peugeot-Werksfahrer geworden, wären sie nicht zurückgezogen. Ja.
Man hatte gemerkt, Lapierre fehlte Sinatec Alpine. Ja. Die waren gut unterwegs, aber das ist einfach ein Fahrer, er holt diesen Rückstand auf, den du brauchst, um zu gewinnen. Und das ist jetzt so für die gewisse Konstanz. Und das ist genau der Punkt, warum Sinatec Alpine 11, letztes Jahr haben wir schon noch Mattmut dahinter, jetzt heißt es 11, warum die eigentlich nur Zweiter geworden sind. Also es wäre ein dritter Platz gewesen und Cool Racing wäre auch was Zweiter geworden, wenn das Racing Team Netherlands nicht kurz vor Schluss noch eine Boxendurchfahrtsstrafe gekriegt hatte. Und Safety Car Phase hat er noch ein bisschen mit reingespielt. Und insgesamt war es einfach nur schade für die Niederländer, weil die eigentlich das bessere Rennen hatten. Aber gut, sei es drum, ja.
Es muss auch dazu gesagt werden, dass die Top 3, also 42, 36 und 29, alle Michelin-Autos waren. Goodyear mit dem ersten WEC-Rennen, das Goodyear gehört, glaube ich, Dunlop, oder? Stimmt das? Oder Dunlop gehört Goodyear?
Goodyear ist Dunlop die Dachfirma und Dunlop ist das Tochterunternehmen. Und die haben jetzt gesagt, die hatte genügend Zeiten in der WEC und wir wollen jetzt mal ein bisschen Motorsport machen und haben getauscht. Ja.
Aber es hat nicht so richtig geklappt beim ersten Anlauf. Aber da kommt ja sicherlich Rennen, wo jetzt die Bedingungen mehr abverlangen von den Reifen, also wo jetzt zum Beispiel mehr Abrieb gibt oder wärmer ist. Also von daher lese ich da jetzt nicht sehr viel drin. Aber
man darf auch nicht vergessen, bei der Reifengeschichte ist ganz spannend, dass Goodyear keinerlei Know-how von Dunlop übernommen hat. Die haben gesagt, euer Reifen war okay, aber nie so gut wie der Michelin. Wir machen wirklich einen Cut und entwickeln von Grund auf neu. Und das ist halt das erste Rennen, was der Reifen auch wirklich absolviert hat. Entsprechend groß ist auch der Entwicklungsrückstand. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis der Goodyear wirklich rund läuft, sage ich mal.
Das ist irgendwas, was für mich auch in den anderen Klassen fehlt, auf jeden Fall. Und das geht auch leicht unter, also die Kämpfe zwischen Reifenherstellern sieht man nicht auf den ersten Blick, sag ich mal so. Und vielleicht Leistungen von Autos kann sich auf den ersten Blick nicht erklären lassen. Aber wenn man dann genau dahinter guckt und sieht, ach ja, die haben dann unterschiedliche Reifen, das erklärt dann einiges. Und das ist auch interessant, dass die dann diese Entwicklungs wirklich diesen Entwicklungskampf haben, die zwei Hersteller. Freut mich, dass das so ist in dieser Klasse und ja, mal sehen, wie es sich entwickelt.
Auch wenn mir Dunlop ein bisschen fehlt, muss ich gestehen, weil es gibt halt diesen ikonischen Dunlop-Bogen in Le Mans und irgendwie es fühlt sich falsch an, wenn Dunlop nicht mehr mit dabei ist, aber das ist vielleicht eine sentimentale Geschichte, ja.
Genau, ja, also Goodyear sagt mir eigentlich nur, war das nicht Goodyear gegen Bridgestone damals in Formel 1? Oder war das Goodyear überhaupt nicht? Ach, keine Ahnung.
Ich glaube, Goodyear, die haben mal IndyCar gemacht, das weiß ich, aber...
Ach ja, okay.
Aber ich weiß gar nicht, wo die sonst so wirklich aktiv waren. Ich habe die nie richtig auf dem Schirm gehabt, ne? Das ist...
Ja.
Aber wir schweifen ab, ja. Das ist...
Ja, wir schweifen ab. Eine große Geschichte gab es, also relativ große Geschichte, in LMP2 war der Ausfall von der United Autosports Oracle mit der Nummer 22, der ist einfach zum Stehen gekommen in der ersten oder in der zweiten Runde.
Der ist liegen geblieben.
Und da war nichts mehr zu sehen.
Das war kurz nach dem Rennstart, hat die Führung verloren, Speed verloren, Elektronikschaden ausgefallen, zack und Ende. Ohne großes Drama, also das war total krass.
Ey, das ist aber eine harte Nummer, weil die waren echt am Freitag waren sie echt ziemlich stark, haben bei FP1 und bei FP2 die Bestzeiten eingefahren. Die haben jetzt ein gutes Team mit Paul de Resta, Felipe Albuquerque, das sind zwei der schnellsten LMP2-Profis der Welt. Und Phil Hansen entwickelt sich für jedes Rennen besser. Puh, das war bestimmt ziemlich enttäuschend, obwohl die haben ja dann nicht den Pole geholt, das ging an Racing Team Nederland. Aber trotzdem, die hätten bestimmt gedacht, wir haben heute eine Chance. Das wäre ja für sie auch ein Debütsieg, soweit ich weiß, weil sie ja noch nicht in der WEC waren vorher, richtig. Nur in Le Mans.
Ja, die hatten dieselbe Ausgangssituation wie Cool Racing in der Stelle. Ja. Und das tut auch ein bisschen Schmerzen, ja, weil das Team an sich gibt ja richtig Geld aus, um irgendwo Langstreckensport so ein bisschen zu unterstützen und ist auch in fast jeder Rennserie, die asiatische Serie, ELMS, WEC sind überall dabei. Und dann hast du sowas, was eigentlich hätte vom Know-how her nicht passieren dürfen. Ne? Das ist so ein kleiner Schaden, aber.
Ja, Sachen passieren. Wenn das Auto nicht zurückkommt in die Box, dann ist es auch leider aus. Das gibt kein.
So ist das Regelwerk. Wenn,
aber, ja. Das sieht anders aus in anderen Serien, aber in der WEC ist das so. Schade, aber vielleicht beim nächsten Mal klappt es für die. Ja, lass uns mal jetzt mal einen Blick auf die GTI Pro-Klasse werfen. Nur 6 Autos dieses Jahr, schade, aber das war trotzdem ziemlich cooler Kampf, oder?
Es tut,
was ich gesehen habe.
Es tut der Sache keinen Abrieb. Das ist wirklich, die GTE Pro ist spannend wie eh und je. Und ich bin ehrlich, BMW hat nie wirklich mitkämpfen können an vielen Stellen. Und es fällt auch nicht auf, dass sie weg sind. Ford vermisst man.
Oh, ouch.
Nein, es ist, also, das ist wirklich so die Wahrnehmung, weil du hattest immer diesen Dreikampf Porsche, ja, Aston Martin, Ferrari. Das war ja schon seit jeher. Ja. Und BMW hat sich zwar immer Mühe gegeben und die waren auch immer ab und zu mal so ein bisschen von dabei, haben aber kein Rennen gewonnen, war nie wirklich dauerhaft dominant in den Rennen gewesen. Und das hast du halt gemerkt. Es hat nicht diese Konstellation zerstört. Der Dreikampf geht weiter. Es fehlt ein bisschen Ford, die immer mal so ein Überraschungsmanöver gebracht haben. Aber so insgesamt ist es doch sehr, sehr ausgewogen, ausgeglichen, identische Rundenzeiten. Also eine richtig schöne Klasse ist es geblieben, auch trotz Verlust. Persönliche Meinung.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Da können wir ja sagen, Qualität geht über Quantität in der LMP GTE Pro. 6 Autos und wirklich jedes Auto kann gewinnen. Das ist das Coole. Du weißt nicht, was passiert jedes Rennen. Diesmal ging der Sieg an Porsche, sogar ein Doppelsieg. Als Ferrari-Fan, weißt du, was ging dann da schief? Der Ferrari schien eigentlich das schnellste Auto das ganze Wochenende über in den Training-Einheiten, in Quali. Dann vierter Platz.
Sagen wir das so, Ferrari hat ein Problem in der Kombination abtrocknende Strecke und BOP. Das Auto ist von der Einstufung Stand jetzt im Trockenen ideal und wenn es richtig feucht-nass ist, funktioniert es auch sehr solide, aber wenn die Strecke abtrocknet, dann ist das Auto unkontrollierbar, dann bricht das so schnell aus, dass du es nicht wieder gefangen kriegst und das ist gerade so ein bisschen ein Problem, weil es vom Gewicht wahrscheinlich beim Auto noch nicht ganz stimmt, von der BOP, die brauchen mehr oder weniger, das weiß ich nicht. Und das war auch der Grund, warum die 71, die bis zu dem Zeitpunkt dann geführt hatte, mit Miguel Molina am Steuer, warum sie dann ausgefallen ist. Da kam der Porsche von, ich glaube es war hier Project One gewesen. War es Project One? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Irgendein Porsche war es gewesen. Und da gab es Kämpfe zwischen der Ideallinie und keiner von beiden wollte wirklich nachgeben. Und in dem Moment vom Trockenen auf den nassen Abschnitt gekommen, in die Bande rein und das Auto war aus. Konnte nicht mal weiterfahren. Das war.
Und du meinst, der Molina musste da zu viel Risiko eingehen, um. Der hat er wirklich Druck, dass er vorne bleibt.
Ja, der hatte ein bisschen, man hat gesehen, er hatte zu kämpfen mit der Strecke. Also wo er auf seiner Ideallinie war, war alles gut. Aber du musst ja als in der höheren Klasse musst du ja versuchen, dran vorbeizukommen. Und wenn du dann halt einen Fahrer hast, der noch ein bisschen zu kämpfen hat und so ein bisschen gucken muss, dass überhaupt klarkommt, und dann hast du auch noch eine Kurve, ist es halt eine blöde Situation, wenn dein Auto im Nassen natürlich ausbricht. Hätte Molina wissen können, er hätte es nicht erzwingen müssen, aber genauso war es halt auch blöd, dass der GTM-Fahrer dann nicht nachgegeben hat an der Stelle, aber gut, so ist Racing, ja.
Ja, ist Racing, ja. Vielleicht das Einzige, was ich da noch dazu sagen würde, wäre, dass wenn ich jetzt die Fahrer, die Namen angucke in die GTE Pro, das sind alle wirklich Fahrer, die alle haben mindestens 3 Jahre Erfahrung in GTE Pro, teilweise weitaus mehr. Und Molina ist jetzt das erste Jahr dabei, obwohl er ist schon mal für AF Corse gefahren als Drittfahrer bei Spa und bei Le Mans. Also ist auch kein Neuling jetzt in der Mannschaft. Der ist auch in GTE Am gefahren. Aber das ist ein bisschen eine andere Nummer, für die, besonders für die Profifahrer in GTE Am. Die müssen da nicht unbedingt um jedes Mal um die letzte Sekunde kämpfen. Das in GTE Am ist der Schlüssel eigentlich die Leistung von den Amateurfahrern. Also da können die Profis eigentlich nur Konsequenz reinbringen, also ein bisschen Stetigkeit in den Rundenzeiten. Und vielleicht ja, das ist einfach für ihn ein bisschen was er lernen muss. Das, ja, okay, wenn es halt nicht geht, dann muss er halt eben warten, bevor er überholt.
Ne? Ich denke auch, wenn das den anderen Werksfahrern passiert wäre, dann wäre es schon ein starkes Stück gewesen. Aber bei Molina muss man wirklich so viel Rücksicht nehmen. Es war das erste Rennen in der Pro-Variante von dem Auto und da muss ich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube, da kann man wirklich noch ein Auge zudrücken, weil das passiert. Ja.
Naja, gut. Lass uns mal weitermachen mit der letzten Klasse, aber die Klasse mit den meisten Autos, 11 Stück bei diesem Rennen und auch Full-Season-Entries. Ja, Sieg AF Corse, 83, eine Runde Vorsprung, ungefähr von der Zeit her ungefähr 1 Minute 30, also ziemlich klare Sache für sie. Ja, guter Anfang für das Team.
Ich muss auch sagen, also die GTRM hat sich diesem Jahr so gemausert. Ich glaube, das war auch die Klasse mit der meisten Sendezeit zumindest gefühlt. ja. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass die GTRM auch wirklich die spannendsten Rennen in einem WEC-Rennen lief. Aber es war wirklich so. Also Silverstone war nur wirklich reizvoll durch das, was in der GTRM-Klasse sich so ein bisschen abgespielt hat. Du hattest da Zweikämpfe noch und nöcher. Das erinnert so ein bisschen an die GT Pro letztes Jahr. Also wirklich eine coole Geschichte.
Und das gab ja auch Kämpfe am Anfang des Rennens, dann für die ersten 2 Stunden und dann noch zum Schluss. Und es war eigentlich alles ziemlich spannend in der Klasse. Zweite wurden die Jungs von Aston Martin Racing, Paul Dallalana, Darren Turner und Ross Gunn mit dem Aston Martin Vantage AMR. Da gab es, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da gab es ein bisschen Twitter-Beef nach dem Rennen.
Okay, nee, habe ich nicht.
Soll ich dir was erzählen? Okay, ja, ich habe es mitgekriegt, weil mein Lieblings-Twitter-Beefer, das ist David Heilmeier Hansen, der hat immer was zu sagen, der ist echt cool drauf. Der fährt dieses Jahr für Project One, war aber beim ersten Rennen nicht dabei, weil seine Frau ein Kind bekommen hat.
Ach, krass. Also,
herzlichen Glückwunsch an diese Stelle, an David. Ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Kind war oder das zweite, dritte, vierte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war er dieses Wochenende nicht dabei.
Ich hatte mich schon gewundert.
An seiner Stelle, ja, das sollte damit Egidio Perfetti, amtierender GTM-Meister für Project One, und Matteo Cairoli im Project One Auto mit der Nummer 56 fahren. Und hätte er auch gemacht, wenn das nicht passiert wäre. An seiner Stelle war Daniel Kolkmann?
Ich glaube, Daniel David Kolkmann. David Kolkmann heißt er, glaube ich. Ich glaube, der war mal im GT Masters gefahren. Irgendwo erkenne ich den Namen.
Ja, genau. Der ist an seiner Stelle gefahren und die wurden Sechster leider nur. Aber der Beef, das ging um den Fahrer Ross Gunn bei Aston Martin Racing. Also der, wie ich gerade gesagt habe, der wurde Zweiter mit Paul Dallalana und Darren Turner. Ross Gunn, ja, okay. David Heimer Hansen hat ein Problem damit, dass Ross Gunn der eigentlich Werksfahrer ist. Und seine Tweet beruhte eigentlich darauf, dass Ross Gunn selbst sich als Werksfahrer betitelt in einem Tweet. Und das hat er auch zitiert. Der ist Werksfahrer für Aston Martin, fährt neben einem anderen Werksfahrer, und zwar Darren Turner, und dann neben Paul Dallalana. Der Paul Dallalana ist ja bekanntlich Bronzefahrer, Amateur durch und durch, zwar auch für seine Fähigkeiten ziemlich schnell, aber der ist der Bronzefahrer. Aber in der GTE Am darfst du nur einen Profifahrer haben eigentlich. Also das steht nicht im Regelwerk, aber das ist eigentlich Sinn des Regelwerks, oder? Also ich glaube, da darf nur ein Platinum- oder Goldfahrer und die anderen müssen entweder Bronze oder Silber sein, richtig?
Um kurz das aktuelle Regelwerk zu zitieren für die GTM-Klasse, es sind mindestens 2 Fahrer erforderlich, aber es dürfen nicht mehr als 3 Fahrzeuge pro Wagen sein. Jeder Wagen muss mindestens einen Bronzefahrer sowie einen zusätzlichen Bronze- oder Silberfahrer enthalten. Genau, mehr ist nicht geregelt, ja.
Ja, praktisch, dass du das zitierst, ja genau. Und Ross Gunn ist Silberfahrer.
Also und ist es regeltechnisch, ist es okay?
Ist alles okay, alles korrekt. Los, wir haben wieder dieses Thema Driver Ratings, ob jemand als Silber, Bronze, Gold und okay, wenn du Werksfahrer bist, dann bist du halt eben kein Silber, das ist klar. Also ich verstehe seinen Ärger ziemlich gut.
Ja, ist richtig, ja. Wobei sich halt die Einstufung Silber auch immer noch so ein bisschen darauf bezieht, machst du es Fulltime oder nicht? Also wenn du quasi nachweisen kannst, dass du nebenbei noch einen anderen Job hast, den du hauptberuflich machst, wie zum Beispiel der David Heinemeier Hansen, der jetzt noch seine Programmier- und Softwarebuden hat und sagt, hier, ich mache so und so viele Stunden pro Woche Softwareentwicklung, dann kann er sagen, hier, ich bin ein Silberfahrer, weil ich einfach nicht hauptberuflich Rennen fahre. Und darauf beruht halt der Unterschied zwischen Gold und Silber. Wie viel Zeit investierst du in die ganze Geschichte? Ist halt die Frage, wie das bei dem Ross aussieht mit seiner Einstufung. Ja, da kenne ich seinen Background nicht so gut.
Ja, ich kenne den Namen halt, der war letztes Jahr in Le Mans, mal als zusätzlicher Fahrer für Beach Dean Aston Martin. Und der hat auch sehr viele Erfahrungen in British GT, außerdem für Beach Dean und für andere Aston Martin Teams. Also ja, ich würde nur alle Aufmerksamkeit auf diesen Beef mal wecken. Und das Thema wird wahrscheinlich auch weitergehen.
Ich gebe dir jetzt recht, weil vom Durchdenken ist es wirklich ein Widerspruch. Weil wenn du Werksfahrer bist, wirst du ja faktisch vom Werk bezahlt dafür, dass du Rennen fährst. Ergo ist es ja ein Fulltime-Job. Dann müsste er eigentlich höher sein als Silber. Es stimmt, irgendwo ist da schon ein bisschen keine Logik dahinter. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ja.
Ich auch. Vielleicht gibt es David Heinemeier Hansen den extra bisschen Push, ein bisschen Antrieb, da ein bisschen mal weiter und schnell zu fahren. Aber ja, er ärgert sich ein bisschen darüber, glaube ich. Aber es sei es drum. Diesmal hat es für Project One nicht geklappt. Wie gesagt, 6. Platz, die amtierenden Meister da von der deutschen Mannschaft. Und
man muss sagen, sie hätten gewonnen, ja.
Ja.
Sie hätten gewonnen. Also ganz, ganz viele Runden. Es waren fast 2 Drittel vom Rennen, haben sie immer wieder gegen den TF Sport Aston gekämpft. Das war immer ein Wechselspiel und Verteidigen und ist ganz, ganz dominant auch vorne gelegen. Sie hätten das Ding gewonnen. Ich glaube, es gab irgendwann mal eine Berührung zwischen den beiden, haben sich beide gedreht und in dem Moment haben die aber so viele Sekunden verloren und mussten auch nochmal in die Box zum Reparieren und ich weiß gar nicht, ob es noch Strafen gegeben hat. Und diese Berührung hat so viel zerstört von dieser sicheren Dominanz, das haben sie nicht wieder aufholen können. Also da wurden sie völlig zurückgeworfen und die andere Kampfgruppe aus dem AF Course, dem Aston und dem Gulf, das war dann so das weitere Trio, was dann eigentlich einfach nur die Plätze geerbt hat und seinen Kampf weitergeführt hat. Aber es war ganz lustig.
Ja, das habe ich auch gesehen, dass die sich gedreht haben. Man muss auch sagen, obwohl AF Corse jetzt mit 1 Minute 30 Vorsprung gewann, die Autos von 2. Platz bis zum 6. Platz oder fast zum 7. Platz, es trennte denen nur irgendwie weniger als 1 Minute auf jeden Fall, also 30, 40 Sekunden. Also war wirklich ein Kampf auf Augenhöhe zwischen allen Autos, die da in diese Klasse vertreten sind.
Es hätte eigentlich jeder gewinnen können am Ende. Das war das wirklich dichte Leistung. Aber ich war überrascht vom AF-Course-Team. Also das war ja letztes Jahr, wo er als Spirit of Race unterwegs, noch ein bisschen mit anderen Strukturen. Die haben jetzt wieder als Werkseinsatz von AF-Course. Hat mich überrascht, dass sie doch schon so gut dabei sind. Da siehst du, dass ein bisschen Vorbereitung dahinter steckt.
Ja, es ist auf jeden Fall die Klasse wurde oft in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen belächelt, auch wegen den Typen, die da mitfahren und so, dass die halt ganz normale Typen sind oder halt reiche Geschäftsmänner. Aber wenn es wirklich so viel Action jedes Mal dieses Jahr bringt, dann ist es vielleicht unser Go-To-Klasse für wirklich Rad- und Radkämpfer und so. Und ja, freue mich, dass das wirklich sehr eng ist und vielleicht haben wir einen echt spannenden Titelkampf in dieser Klasse.
Ich denke auch, das ist eine Klasse, die sollten wir auf jeden Fall auf den Blick haben. Ich bin auch gespannt, wie der Niklas Nielsen sich entwickelt. Das war, glaube ich, sein erster Einsatz in der GTM in der WEC.
Ist richtig, ja.
Und der hat ja wirklich eine richtig gute Performance gezeigt und der hat auch diese Zweikämpfe immer einen kühlen Kopf bewahrt. Also Chapeau an der Stelle. War gutes Rennen.
Genau. Ja. Cool. Ja. Lass uns mal beim Rennen bleiben, aber so ein bisschen über den Tellerrand
Ja.
gucken. Die Übertragung so im Allgemeinen. Wir waren nicht vor Ort, wir waren zu Hause. Ich habe, wie gesagt, nachher ein bisschen nachgeholt, was das Rennen angeht mit Eurosport Player. Du hast Probleme gehabt mit dem Gucken, wenn
Ach,
ich
das ist.
richtig unseren Chat gelesen
Also, es
habe.
war echt furchtbar. Wie kann man es am besten politisch neutral beschreiben? Es war so ein bisschen russisch Roulette mit TV-Lizenzen. Und das ist so wie jedes Jahr bei der WEC: immer wieder wird irgendwas neu vergeben und immer wieder gibt es da Rechtekämpfe. Wer darf wann was zeigen und wer hat welche Vorrang und wer muss irgendwo auf was verzichten. Und du merkst halt, dass dieser Markt sich schon wieder verändert hat. Letztes Jahr war das von der Regelung so gewesen, und über die Super Season war das so gewesen, dass Eurosport die Lizenzrechte hatte und Sport 1 hatte das wo sublizenziert und durfte das auch mit ausstrahlen und alle waren glücklich. Und jetzt ist das so gewesen, dass die WEC ihre eigene App stärken wollte. Gleichzeitig hat motorsport.com ja einen eigenen Streamingdienst gestartet und da hatten sie auch Senderechte erworben. Entsprechend lief das dann bei Eurosport zwar als Videobild, aber komplett ohne Kommentar. Es lief nur der O-Ton von der Strecke mit Motorengeräuschen und das war's, was aber die komplette Spannung rausnimmt. Und bei Sport 1 war das Stream teilweise wirklich löchrig, hat nicht funktioniert. Im Fernsehen lief es, glaube ich, nur 2 Tage später als Wiederholung. Und genau dasselbe war es auch bei Eurosport im Live-Fernsehen. Also Fernsehen war im Deutschen gar nicht vorhanden. Die Streams waren WEC und Motorsport total beide im Verhältnis überteuert. Und ach, das war ein großes Chaos. Hätte ich so nicht erwartet.
Ja, schade. Wenn ich das so höre, und ich meine, wie gesagt, ich habe nicht live gucken können. Ich habe dann nachher, aber auch mit Schwierigkeiten wirklich das Geschehen, also was geschehen ist, wirklich mit Schwierigkeiten nachgeholt. Wie gesagt, Eurosport Player mit Stream ohne Kommentar. Also das selbst der größte Nerd kann sich das wahrscheinlich nicht antun. Man braucht diese Spannung in den Stimmen von den Kommentatoren, auch wenn man jetzt nicht genau zuhört oder genau hinguckt. Das ist wirklich eine Begleitung, die jetzt eigentlich in dieser Zeit unumgänglich ist. Also das braucht man auf jeden Fall.
Da
Und
gebe ich dir recht, das ist wirklich so der Faktor gewesen, warum ich dieses Silverstone-Rennen auch so seltsam empfunden habe, warum es auch so eintönig war und so ein bisschen monotoner als sonst. Ich glaube, das war nicht, weil das Rennen vielleicht jetzt schlechter war. Vielleicht tue ich der Strecke auch an der Stelle Unrecht, aber es ist halt dieser Fakt, wenn du nicht also nur mit dem Bild dabei bist und dir fehlt die Emotion und einfach ein kleines Kommentar von der Seite, das nimmt dir ganz, ganz viel Freude beim Gucken. Gerade wenn du das in dem Moment alleine guckst, manchmal guckt man in einer Gruppe mit anderen, dann ist es auch wieder was anderes, dann stört dich der Audiokommentar mehr. Aber gerade wenn du alleine so ein bisschen deinen Stream guckst, ist es echt komisch. Also.
Ja, also ich versuche mich jetzt nicht sehr, sehr, sehr aufzuregen, aber oh, als Sportwagen-Fan ist es fast nicht mehr zu ertragen, wie schwierig das ist, WEC zu gucken. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn das ist eine absolute Frechheit, eine Katastrophe, was da geliefert wird. Eurosport, ja, okay, Full Race, live, ohne Kommentar. Hätte ich es live geguckt, hätte ich mit Radio Le Mans Kommentar gesynkt und hätte ich da Kommentar im Ohr gehabt und das Rennen dann halt auf dem Fernsehen. Aber das ist eben für deutsche Fans nicht der Renner, weil ja, weil der Kommentar oder der Ton hat nicht auf Deutsch ist. Und ich habe dann recherchiert und wirklich beim WEC-App, die wollen dafür 40 Euro. 40
Das
Euro.
steht in keinem Verhältnis. Das kannst du dir niemand
Nee.
erklären, für 8 Rennen 40 € zu verlangen. Also, Entschuldigung,
Ich
nee.
meine, wenn wir jetzt sagen, okay, es kostet dir selbst, wenn du sagst, es kostet dir 3 € im Monat, selbst dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, weil es ist einfach lächerlich, dass die dafür Geld verlangen. Wir wollen, dass unsere Nischensport oder Nischenmotorsportart, es ist ja nicht mal ein Nischensportart, es ist wirklich, im Motorsport ist es auch wirklich was mit anderen kleinen Serien kämpft. Wir brauchen so viele Augen auf die Serie wie möglich. Und es ist ein Unding, dass das 40 Euro kostet, ja, diese Saison zu verfolgen. Ein Unding. Und die haben auch die wir hatten das beste Beispiel dafür jetzt am Wochenende. Wir hatten die WEC am Sonntag, wir hatten ELMS am Samstag. Ja? Okay, klicke ich auf YouTube, was sehe ich? Wenn ich ELMS eingebe, was sehe ich? Ich sehe Stream von dem Rennen kostenlos. Was sehe ich auch? Dass der Stream gespeichert wird, dass du das auch nochmal nachholen kannst am nächsten Tag. Ja, so muss man es machen. Und das sind die gleichen Leute. Leute, warum macht ihr das nicht für die WEC? Was hindert euch daran? Ja, alle, die da mitfahren, haben Interesse daran, dass so viele Leute wie möglich das gucken. Darum geht's doch, ja. Und wie kann das sein, dass das nicht passiert? Selbst womit konkurrieren wir, oder sag ich jetzt wir, aber die Serie konkurriert mit nicht mit Formel 1. Also du kannst jetzt nicht Formel 1 als Beispiel nehmen, dass zum Beispiel, ja, die verlangen ja 10 Euro pro Monat für F1 TV Pro, oder man muss es auf RTL gucken mit, oder auf Sky muss man bezahlen, oder mit RTL mit Werbung. In England ist es alles auf Sky, kannst du nicht F1 TV gucken, blablabla, aber das ist kein Vergleich. Formel 1 ist eine komplett andere Welt.
Ich gebe dir vollkommen recht. Also ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich angefangen habe, WEC zu gucken. Ich glaube, bis 2015 war es oder bis 2016, ich bin mir gar nicht sicher. Es gab einen kostenfreien Stream, der war zwar immer auf Dailymotion, und Dailymotion ist speziell, reden wir nicht drüber, aber er war kostenfrei. Es gab das Relive sofort danach, es hat funktioniert, Bildqualität war super. Und jetzt haben wir immer irgendwo das Glück, erstmal zu wissen, es steht da, es kommt dort, kommt es dort auch? Wenn ja, habe ich dann auch einen Audiokommentar? Kann ich es dann noch in meiner Sprache hören, oder ist es auf nur Französisch, Englisch oder ist es auf Deutsch? Dann hast du das Problem, wenn du ein Bild hast, das war zum Beispiel bei Sport 1 das große Problem, dann hast du teilweise nur 480 Pixel in der Auflösung auf einem großen Full-HD-Fernseher, macht auch nicht wirklich viel Spaß. Und von fehlenden Apps an TV-Geräten und sonstiges wollen wir gar nicht anfangen. Es ist insgesamt einfach nicht stimmig. Und was mich halt so stark daran stört, dass nicht nur, dass es mit dem Livestream nicht funktioniert, damit habe ich mich abgefreundet, das ist vielleicht noch vertretbar, aber wir reden über das Eröffnungsrennen einer neuen Saison, das allererste Rennen, was immer so ein bisschen der Start ist, wo du auch neue Leute mitnimmst. Und keiner von den Sendern in Deutschland hat es geschafft, das Rennen kostenfrei, zumindest für einen gewissen Zeitraum, dass du wirklich was mitkriegst, im Fernsehen auszustrahlen. Ich meine, was soll das? Das ist Eurosport, das nur ein Teil, letzte Stunde oder was war es, gesendet. Und bei Sport 1, die haben es zwei, drei Tage später gebracht. Das bringt dir keine Punkte. Was soll das? Also das finde ich traurig.
Es kann sein, dass jetzt vertraglich was dazwischen steht, was, ja, okay, ich verstehe das. Eurosport hat ein Interesse an die WEC, eben wegen Le Mans, denke ich, am meisten. Das ist für sie quasi auch ein Standalone-Veranstaltung im Jahr. Also das nimmt auch ziemlich viel Platz von ihrer Werbung mit weg. Also die reden ja immer von Tour de France. Guck mal, ihr könnt ja bei Eurosport die größten Ereignisse des Jahres gucken. Tour de France, ihr könnt French Open, Le Mans. Das ist aber nicht die WEC, sondern Le Mans. Und deswegen ist es vielleicht der Fall, dass da wirklich ein Vertrag abgeschlossen wurde, bevor es jetzt alles, ja, sagen wir jetzt, vorne den Bach runter ging, also vorne in der LMP1, vielleicht müssen sie bei diesem Vertrag bleiben, und Eurosport kann eigentlich mit der Serie was machen, was sie wollen.
Ich glaube, die Geschichte mit Eurosport, ich weiß nicht, ob das 100% stimmt, aber es war zumindest bisher so, dass Eurosport ja der Broadcaster ist für die ganze WEC-Geschichte, also die machen quasi die Produktion vom TV-Bild. Die kümmern sich so ein bisschen um die Kamerabetreuung und um das Senden der Signale, also die stellen die ganze Technik und die ganze Drumherum bereit. Und deswegen haben die auch die eigentlichen Lizenzrechte und geben die dann weiter. Was ich dann noch umso weniger verstehe, dass es dann nicht mal schaffen, Verträge aufzusetzen mit der WEC, wo zumindest der Eurosport Player funktioniert. Das ist halt für mich das Mysterium in der ganzen Geschichte.
Ja, also wahrscheinlich war das überhaupt nicht im Programm, dass da Kommentar zur Verfügung gestellt wird. Ich hatte es auch mal erlebt, ich habe es auch genossen, dass kein Kommentar war, weil ich eben vom Radio den Kommentar hören konnte. Das war eine ziemlich gute Sache, aber ja, wenn sie es nur ohne Kommentar bringen, da war wahrscheinlich überhaupt kein deutscher Kommentar irgendwo im Studio. Außerdem, ich muss noch dazu sagen, da war im englischen Kommentar, die haben die letzte Stunde gebracht, zeitversetzt. Ja, zeitversetzt, weil bei der Vuelta de España irgendwie das Rennen ging irgendwie komplett ab, weil es geregnet hatte und es dauerte alles viel länger als normal oder keine Ahnung. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich dann die letzte Stunde dort gucken konnte, aber das war irgendwie nicht live oder keine Ahnung. Und das Kommentar, das war so fürchterlich. Das war irgendeiner, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Die Stimme kenne ich auch nicht. Ja, okay. Hey, aber sowas passiert, was ich nicht verstehen kann und was für mich absolut ja, ein Unding ist, ist, dass wir jetzt, wir reden, wir sind, also heute ist der 12. September, ja? Das Rennen fand am 1. September statt. Ich gebe ein, auf YouTube, FIA WEC Highlights. Und es gibt genau 1, 2, 3, 4 Videos von Silverstone, von dem Rennen. Also es gibt noch 4, 5 Stück vom Free Practice und vom Qualifying. Und keins von diesen Videos ist über 7 Minuten in Länge. Ja? Und das Video mit Extended Race Highlights ist 6 Minuten 17. Okay, es mag sein, dass nicht viel passiert ist, aber warum dauert es so lange? Warum ist da nicht einfach Full Race Replay drauf? Warum kann ich da nicht einfach nachgucken? Warum können die Fans das nicht einfach nachgucken? Warum? Das.
Ja, das ist genauso ein Punkt. Ich gebe dir jede Wette, dass entweder Eurosport oder Motorsport Total, wobei ich eher auf Letzteres tippen würde, irgendwo Exklusivrechte hat für die Relives, dass es eine gewisse Zeit exklusiv dort verfügbar ist, bevor du es halt auf YouTube stellen darfst. Das war ja auch schon das
Ja, das.
Problem. Also in der Super Season war das ja Premiere, dass es die Rennen direkt danach im Real Life gab. Die Jahre davor war es lizenzrechte technisch auch nie möglich gewesen. Da hatten sie immer Probleme gehabt.
Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, aber jetzt als Vergleich, einfach als Fan eingebe bei YouTube Formel E. Ja. Da ist lauter Content von letzter Saison, aber da sehe ich, okay, Full Race New York, uploaded on 21. Juli. Das war eine Woche nach dem Rennen, habe ich nachgeguckt. Also die haben eine Woche danach Full Race hochgeladen. Cool.
Und
Cool, ja.
die
Also,
machen auch noch Extras drumherum. Das fehlt mir bei der WEC immer noch
ja.
so ein bisschen mal. Ein Quiz mit den Fahrern, mal ein Spiel nebenbei. Irgendwo so ein bisschen, wer ist der coolste Fahrer? Es ist zwar völlig Zeug, was dich nicht interessiert, aber es kommt zumindest noch ein Mehrwert drumherum, dass du immer noch so ein bisschen noch an die Serie denken musst. Bei der WEC ist wirklich so: Rennen ist zu Ende, wir machen die Rollläden dicht und kurz davor fahren wir die Aktion wieder hoch.
Ja, naja, es gibt auch wieder einen Teaser von Fuji, 50 Sekunden in Länge, cool, okay. Ah, na, das riecht mich ein bisschen auf. Hoffentlich kann sich das ändern, weil das ist wirklich kein Zustand im Jahr 2019 wirklich für mich absolut unabdingbar, dass wir Fans auf. Ich meine, ich persönlich gucke kein Fernsehen mehr. Ich schaue das nicht mehr. Ich gucke YouTube und ich gucke Netflix und ich gucke Datsen und ich gucke Euro oder DAZN, wie das gesagt wird, oder ich gucke Eurosport Player. Wirklich die Zeit mit ProSieben Max und so, das ist wirklich nicht mehr bei mir zumindest. Und ich denke, bei jüngeren Menschen ist es auch so. Und wenn wir jetzt die nächste Generation von Fans anziehen wollen, dann das muss so geschehen, meiner Meinung nach.
Und der Ansatz mit der WEC ist ja auch prinzipiell nicht verkehrt, aber ich kenne halt jetzt keinen, ich sag mal, unter 20-Jährigen, der jetzt 40 Euro für den Full Season Pass ausgibt, der geschweige denn das Geld wirklich offerieren kann und dann auch noch sagt, ich guck das mal nur nebenbei, mal so 5 Minuten zum Reinseppen oder so, weil ich
Ja.
Langstreckensport cool finde. Und dann kommt noch dazu, das habe ich zumindest auf Reddit gelesen, dass es so akute Probleme mit Audio-Video gegeben haben muss. Es muss teilweise asynchron gewesen sein, Bildqualität wirklich unter aller Sau.
Oh
Also so wie
Gott.
jedes Jahr immer noch nicht im Griff. Und das ist halt die offizielle Angebot, ne? Also.
Mann, Mann, Mann. Leute, also ihr müsst euch irgendwie zusammenraffen und das ja, auf die Beine stellen, weil das ist wirklich ein Riesenteil von allem, also von der Darstellung der Serie. Wenn es amateurhaft rüberkommt, dann kommt die ganze Serie amateurhaft rüber. Und ja, ach, das ist genug Schimpfen, denke ich,
Ja,
oder?
wir haben unseren Unmut kundgetan und ich glaube, wir wissen beide, dass es im Footy besser wird. Da wird es auf Sport 1 und auf Eurosport in voller Länge laufen, weil es früh ist und um die Uhrzeit nichts anderes läuft. Das wird funktionieren. Lass uns lieber darauf
Gut.
konzentrieren.
Lass uns mal was in was Positiveres ganz kurz mal einlenken. Was würdest du dir dann wünschen als Fan von der WEC? Also wir müssen ja auch was vorschlagen, was Vorschläge bringen. Bringt nichts, nur zu schimpfen.
Also mein tiefer Wunsch ist, dass es so wird wie früher. Ich weiß, das kommt nicht zurück, aber ich brauche nicht immer einen deutschen Audiokommentar. Aber in Englisch habe ich früher auch geguckt und das hat funktioniert. Aber bitte einfach YouTube, einfach eine Plattform nehmen, die sich etabliert hat, nicht 10 Millionen verschiedene Rechte verteilen. Und wir wissen, dass die WEC nur die Hardcore-Fans bis zu einem gewissen Grad anspricht. Dann lass doch die Rennen voller Länge auf YouTube laufen. Das ist doch okay. Dann macht im Fernsehen irgendwo kurze Zusammenfassungen, bringt nur die letzte Stunde. Das ist in Ordnung. Für den Durchschnittsfan, der einfach nur mal ein anderes Rennen sehen will, reicht das. Wir müssen nicht auf jedem Player, der verfügbar ist, das sehen. Bietet es einfach kostenfrei an. Ich glaube, so viel Geld verdient ihr jetzt nicht mit diesen ganzen Lizenzen. Das ist das wirklich dieses Chaos wert ist, weil das vergrault am Ende die Serie. Und das zerstört so ein bisschen auch diesen Grundkern der Serie. Weiß nicht. Ich bin dann frustriert, wenn ich die ganze Zeit gucken muss, wo finde ich das Rennen? Kann ich es gucken? Kommt das?
Genau.
Also, das bringt den Spaß dann noch zurück. Macht es einfach.
Richtig. Ja, bin ich auch da ganz der Meinung. Ach, es muss von mir aus, muss auch nicht YouTube sein. Macht's auf der Webseite. Lass es halt mal funktionieren. Lass mal fließen. Ja, lass auch mal einfach englischen Kommentar. Das ist für mich ja offensichtlich okay als Engländer, aber für die meisten, denke ich, reicht es auch. Und ja, da wird ihr wahrscheinlich viel Freude dran haben. Ihr macht es doch schon mit der LMS. Da haben wir Johnny Palmer und Graham Goodwin. Die
Richtig.
machen einen richtig guten Job. Ich finde es wirklich, sie sind so wertvoll für die Serie. Und ich weiß, Graham Goodwin arbeitet auch für die WEC. Johnny Palmer wiederum für Radio Le Mans. Der macht auch jedes Rennen. Also nützt diese wertvollen Sachen, die ihr habt, schon unter Vertrag, nehme ich an. Und einfach alles Mögliche, was
Oder ein
ausprobieren.
Gegenvorschlag, was man auch noch machen kann, seid konsequent und macht kein rechte Roulette, sondern sagt, dann gibt es halt nur diese eine Saison, den kompletten Exklusivstream bei DAZN und dann hast du dort halt aber garantiert das Bild durch Vertrag. Das Bild funktioniert, Ton funktioniert, es wird immer in voller Länge ausgestrahlt, es ist immer verfügbar. Lass dich die Garantien geben und fertig. Dann kostet es halt Geld, aber das ist, glaube ich, immer noch erschwinglicher als andere Lösungen, weil du dort einen wesentlichen Mehrwert hast. Dann hast du ein Paket und das ist, glaube ich, auch okay.
Ja, hey, ich meine, ich habe das auch selber erlebt bei DAZN als Kunde, dass ich da was gucke, was mir einfach über den Weg läuft, wo ich nicht gedacht habe, oh, ja, okay, gucke ich das halt. Und, oh, cool, es war eigentlich ziemlich schön. Vielleicht auch mal ein neuer Sportart oder sowas. Da haben sie das seit letztem Jahr, haben sie auch MotoGP da im Angebot. IndyCar habe ich da mal geguckt. IndyCar, das habe ich sonst nie geguckt. Aber das war halt ganz einfach zugänglich auf DAZN. Wenn sie. Ja, für die Indy 500 haben sie deutsche Kommentare angestellt, aber für die anderen Indy-Rennen haben sie einfach einen O-Ton von USA genommen. Cool, okay, es läuft. Also, es ist doch kein Problem.
Genau so ist es richtig.
Ja.
Aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, weil das ist immer so dieser Zwist zwischen FIA und ACO, ehe das mal wirklich funktionieren wird. Da sind zu viele Interessen im Spiel. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahrzehnte
Ach,
dauern.
ich bete, dass das klappt. Na gut, wir können mal einen Blick nach vorne werfen, also nach vorne schauen und auf das nächste Rennen. Das ist ja bald, also wir sind eigentlich naja, gut, noch 3 Wochen, oder?
Ja,
Denke ich, also noch nicht ganz in der
erstes
Mitte.
Oktoberwochenende ist es, glaube ich. Deswegen ist eine kurze Vorschau jetzt auf Footy gar nicht so schlecht, weil ich glaube, ein extra Podcast zu Footy wird zeitlich gar keinen Sinn machen. Und da gibt es auch inhaltlich gar nicht so viel zu erzählen.
Ja,
Die
genau.
Stadt, vielleicht fange ich mal an. Die Starterliste ist quasi unverändert. Die zusätzlichen Gaststarter wie der zweite Rebellion sind raus. Also wir haben wirklich nur das Kernfeld, was für Saisonanfang eingeschrieben war. Fahrertausch gab es jetzt auch keinen nennenswerten. Also ich habe zumindest nichts gesehen, wo ich jetzt sage, wow, das macht das ganze Rennen irgendwie anders oder da lohnt es sich wirklich drüber zu reden. Also es ist normales WEC-Rennen. Start ist früh am Morgen, Zeitverschiebung, ich glaube um 4, um 5, um 3, irgendwo in der Richtung, steht bei uns auf der Website.
Ist um 4, glaube ich.
Ja.
Also traditionell war immer um 4. 4 bis 10, 6 Stunden Rennen. War eigentlich, muss ich sagen, für mich immer eine der Saison-Highlights. Einfach, weil ich das sehr bequem fand. Also außer das um 3:40 Uhr aufstehen, das ist nicht sehr bequem. Aber das ist einfach eine Zeit, in der man als Mensch, außer man ist komplett alleinstehend, man hat da ziemlich viel Ruhe und es stört niemand und man kann ganz fokussiert das Rennen schauen. Also so ging es mir zumindest als Vater, sagen wir so. Kind war noch im Bett, also war ziemlich cool. Ja, ich freue mich auf das Rennen. Ich liebe auch die Strecke. Ich finde, das hat einen Hauch von Le Mans mit dieser riesen lange Gerade, Stadt-Zielgerade und dann doch diese kurvige, enge Section da in der Mitte. Also Sektor 1 und Sektor 3 sind ziemlich eng und kurvig. Dann hat man in der zweiten im Sektor 2 hat man noch diese lange Rechtskurve, die irgendwie gefühlt ewig lang geht. Aber ja, cool, ich liebe die Strecke. Für mich, die japanesischen Fans sind für mich in der Top 5, was so Sportwagen-Fans angeht. Die pilgern auch nach Le Mans jedes Jahr mit ihren Flaggen und schwenken die ununterbrochen 24 Stunden. Das ist Wahnsinn, das musst du mal erleben. Es ist ja, für mich auch immer großes Publikum dort. Ja, und jetzt Toyota Heimrennen immer eigentlich, auch als Audi damals gefahren ist und Porsche, waren da auch viele Fans da. Ja, ich freue mich auch sehr groß, also sehr viel auf das Rennen. Am 6. Oktober, ja.
Ich muss auch sagen, also für mich ist das immer so, es erinnert mich so ein bisschen an meine Kindertage, als ich früh Formel 1 geguckt habe und du hast einen ganz langen Tag und es ist für mich auch immer so, Fuji ist das Rennen, wo Fuji ist, ist für mich der längste Tag des Jahres, weil wann stehst du mal um 3 auf und hast dann den ganzen Tag für dich frei, wo du wirklich machen kannst, was du willst am Wochenende. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall das Frühaufstehen wert.
Und ich glaube, Fuji Speedway und ich pflegen eine ganz enge Beziehung seit dem 2003 Rennen oder 2013 oder 2014, wo es in 6 Stunden nur 3 Runden hinter dem Safety Car gab.
Ach ja, das war für mich auch immer noch das Kurioseste, aber zugleich irgendwie schönste WEC-Rennen aller Zeiten.
Das war, damals war die Welt irgendwie ganz anders. Das war im Stream kostenlos, weil wir gerade über die Übertragung, von der Übertragung hatten. Kostenloses Stream mit John Hindhorf von Rallye Le Mans und Graham Goodwin, glaube ich auch. Und die hatten sogar einen Pit Reporter, Sam Collins, der auch oft in Le Mans bei Radio Le Mans war und mittlerweile, glaube ich, für F1 TV arbeitet oder hat er mal für F1 TV gearbeitet. Und der war in der Boxengasse und ist einfach von vorne bis hinten gelaufen und zurück und zurück und zurück. Und die haben irgendwie 6 Stunden die Zeit irgendwie rumgekriegt, obwohl es so wenig Action gab. War für mich auch, ich war die ganzen 6 Stunden dabei, weiß noch ganz genau, als meine Frau aufgestanden ist und meinte, jo, wie steht's? Und ich sagte, ist noch nichts passiert. Das war schon mit einer Stunde noch zu fahren. Also von daher, genau, meine Beziehung zu Fuji ist ganz
eng. An dieses Rennen kann ich mich auch noch erinnern. Es war in vielerlei Hinsicht wirklich legendär, weil ich erinnere mich an den Livestream, die Teams hatten so viel Langeweile, auch die Mechaniker, die haben aus diesen Plastikassietten, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Styroporassietten, da haben sie kleine Boote gebaut und die dann, weil die Boxengasse hat das so ein bisschen Gefälle, und da haben sie dann die Boote im Wettrennen runterschwimmen lassen, weil sie nicht wussten, was sie die ganze Zeit machen sollten. Es gab ja, glaube ich, 4 Stunden rote Flagge oder so, also es war echt teilweise heftig.
Ja, es gab lange rote Flagge, dann gab es, wie gesagt, ein paar Runden hinter dem Safety Car, aber das war niemandem geschuldet, also wirklich wie ein Taifun ist da übers Fuji gezogen, ohne, also komplett sehr gefährlich, wenn sie das irgendwie, wenn die Autos losgelassen, wenn sie die losgelassen hätten, wäre es sehr gefährlich gewesen. Also von daher
und vielleicht
war es kein großes Problem.
Auf Basis dieses Rennereignisses wurde auch ein neuer Regelabschnitt geschaffen. Vielleicht lohnt es sich, den jetzt nochmal zu zitieren. Früher war es nie geregelt, wie werden Punkte vergeben, wenn das WEC-Rennen eigentlich gar nicht stattgefunden hat, so wie in diesem Punkt. Und da hat man sich dann im Nachgang von dem Fuji-Rennen ausgedacht, dass wenn die Rennzeit muss abgelaufen werden, also zum Beispiel bei 6 Stunden in Fuji, muss die Uhr auch bis 6 Stunden runterlaufen. Wenn aber von dieser Zeit weniger als 75% der Distanz zurückgelegt wurden, in Kombination mit dem Safety Car, dann gibt es auch nicht die vollen Punkte, sondern da gibt es nur die halben Punkte. Und wenn du nicht mindestens 4 Stunden und 31 Minuten davon frei fahren konntest, also komplett ohne Safety Car, dann fällt die ganze Geschichte auch raus aus der Wertung. Also es ist ein bisschen lang, um jetzt alles vorzulesen. Lohnt sich der Blick bei uns ins Reglement. Da haben wir auf der Seite alles immer schön zusammengefasst. Aber da gibt es einen eigenen Footy-Paragraph, sage ich mal.
Ja, das gab auch ziemlich, also so jetzt coole Punktevergebung in diesem Rennen. Ja, wie du gerade gesagt hast, halbe Punkte, aber das hatte zur Folge, dass wirklich, das hatte eigentlich eine Auswirkung auf die Meisterschaft,
Okay.
weil eben André Lotterer, Benoit Treillier und Marcel Fessler im Audi, weiß ich nicht genau mit der Nummer, das war glaube ich die Nummer, das Auto mit der Nummer 1, weil sie ja die Le Mans-Sieger von 2012 waren.
Ja.
Sie hatten, die sind in die Boxengasse gefahren, kurz als die unter Safety-Car-Bedingungen waren. Irgendwie weiß ich nicht, die dachten, es geht los. Das Auto von Toyota damals nur. Na, da waren zwei Toyotas in Fuji dabei. Das andere hat er gewonnen von Wurz und Lapierre. Das Auto von Wayme Davidson Sarrazin ist auch in die Boxengasse gefahren. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube vielleicht Reifen oder was nachtanken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Lotterer, Treillier, Fessler hatten nur für dieses Rennen nur 0,25 Punkte bekommen. Weil sie einen 12. Platz hatten, sorry, 1,25, weil sie ja 12. Platz und Pole, also das war dann nur 1,25, genau. Und Christensen mit Nish de Wall waren Zweitplatzierten damals in Fuji und die haben dann die Meisterschaft gewonnen mit 13 Punkten Vorsprung. Ja, also das war nicht ganz, der Unterschied in Fuji war nicht ganz 13 Punkte, aber das hat schon eine Rolle gespielt, dass die dann im zwei letzten Rennen in China und in Bahrain vielleicht mal nicht so viel Gas geben müssten oder nicht so viel, die müssten nicht so sehr um den Titelsieg bangen. Ja, wirklich ein sehr geschichtsträchtiges Rennen damals. Vielleicht wird es auch wieder so sein, keine
Ich
Ahnung,
habe da auch
aber
noch
wenn die die Regelungen jetzt geändert haben, dann ist es schon mal gut.
ich habe da auch noch eine schöne Anekdote, was auch eine Regeländerung zur Folge hatte. Ich bin immer so ein bisschen, ich lese immer gerne die Regeln und wie sich was entwickelt. Und damals hat Tracy Krohn, ist damals mit Krohn Racing in so einem grünen Ferrari gefahren. Und damals war das mit dem Safety Car noch nicht so geregelt, dass das Feld dicht beisammen bleiben musste. Also damals gab es noch die Möglichkeit, das Safety Car fährt voraus. Und du kannst, die Lücken zwischen den Autos durften größer sein und es gab da keine fixe Regelung, dass du so in der steifen Reihe bleiben musst, wie du jetzt fährst. Aber alles noch ein bisschen los und undefiniert zu dem Zeitpunkt. Und Tracy Krohn hatte dann so den Gedanken, lass mich doch durch die Boxengasse fahren. Und da hat das Team gefragt, wieso willst du jetzt durch die Boxengasse fahren? Und der Trick dabei war gewesen, die Autos auf der Strecke waren langsamer gewesen, als wie die Mindestgeschwindigkeit in der Boxengasse. Hatte dazu geführt, dass er mit jeder Runde eine Position gut gemacht hat. Und am Ende fast das Rennen gewonnen hätte. Also es war total lustig.
Ja. Na gut, es ist wie gesagt immer für eine Überraschung gut in Fuji. Ja, es gab auch viele, man muss nur, glaube ich, bei YouTube eingeben, WC Best Fights oder irgendwas oder Best Battles. Das sind, glaube ich, sechs davon in Fuji gewesen. Eben durch diese lange Start-Zielgerade haben die Autos viel Zeit, sich da so im Windschatten zu positionieren und dann so ein Slingshot so vorbeizuziehen. Es gab ja auch dieses, kennst du noch die Geschichte zwischen G-Drive und KPMG, sage ich, KCMG,
Oh ja.
KPMG ist ja Wirtschaftsprüfung, KCMG, das war ja damals das vorletzte Rennen in 2017 und da gab es einen Unfall in der letzten halben Stunde von dem zweiten G-Drive-Auto und KCMG und das hatte zur Folge, dass eigentlich dann am Ende der Saison G-Drive das Ding gewonnen hatten. Oder liege ich da falsch? Weißt du da das
Nein,
noch? Weißt du
ich
das
glaube,
noch?
SMP hatte dann die Meisterschaft gewonnen. Da war nämlich SMP neu gewesen und
Ja.
G-Drive hätte gewonnen. Und durch diesen Unfall, den der KCMG, die zu dem Zeitpunkt neu eingestiegen waren, verursacht hatte, hat es dann in die komplette Saison zu versaut. Das war dann genau das bisschen, was am Ende fehlte. Also kuriose Umstände, die du so nie auf den Blick hast.
Ja. Aber normalerweise es ist immer so, dass Fuji halt ganz am Ende der Saison ist oder vielleicht das vorletzte oder drittletzte Rennen des Jahres ist. Aber diesmal wirklich ist gleich das zweite Rennen dabei. Es ist interessant dann zu sehen, wie das dann vielleicht mal ein anderer Charakter dann einnimmt. Vielleicht sind da alle ein bisschen ruhiger.
Also wir dürfen echt gespannt sein. Ich denke, jeder, der früh ausschläft, wird irgendwas verpassen, weil Footy hat immer eine Story und es gibt immer was zu erzählen. Und ich denke, wir werden auch im Nachgang noch eine ganze Menge drüber zu erzählen haben.
Sicherlich.
Aber ich denke, von der Länge von Podcast reicht das heute, glaube ich, erstmal nie, dass wir jetzt die Ohren abkauen nach ja, ganzen WEC-Länge.
Genau. Nee, das stimmt. Ja, auf jeden Fall jede Menge. Jetzt, obwohl es jetzt vielleicht das Rennen in Silverstone nicht sehr spannend war, von der Action her, aber es gab jede Menge zu besprechen. Ja, wir freuen uns auf Fuji und freuen uns auch, das im Nachgang dann nochmal ausführlich zu besprechen und alles dann ganz auseinanderzunehmen, was passiert ist. Vielen Dank, Tobias, erstmal und einen schönen Abend und ja, wir hören uns.
Bis dahin.
Und vielen Dank fürs Zuhören und ja, wenn ihr Feedback habt, dann gerne schreiben auf Social Media, E-Mail, wir sind alle überall erreichbar. Also, vielen Dank und macht's gut.